Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Eckhard Rölke.
Einen schönen guten Abend. Welche Freuden, aber vor allem welches Leid Menschen anderen Menschen zufügen können, davon handeln unsere heutigen Themen. Zunächst das pralle Leben und tanzende Körper vom Expressionisten Max Pechstein gemalt und in Tübingen zu sehen. Dann männliche Gewaltfantasien gegen Frauenkörper. Drei YouTuber überlegen, wen sie küssen, heiraten und töten wollen. Die beraubten, geknechteten und ermordeten Menschen. Eine Tagung in Berlin über koloniales Erbe und postkoloniales Unrecht. Und ausgehungerte, getötete Menschen. Mehrere Millionen Ukrainer sind Anfang der 30er Jahre elend verhungert. War das organisierter Massenmord durch Hunger? Eine Mahnwache in Berlin hat an die Tragödie erinnert.
Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Der Mensch ist nur da ganz Mensch, wenn er spielt. Dieser oft zitierte Gedanke von Friedrich Schiller kann man auch abwandeln. Der Mensch ist nur da ganz Mensch, wenn er tanzt. Seit Menschengedenken gibt es religiös motivierte rituelle Tänze. Es gibt Freudentänze, Gesellschaftstänze, künstlerische Tänze, Ballett. Und manchmal ist ein tänzelnder Schritt einfach nur Ausdruck von guter Laune. Kein Wunder, dass der Tanz, diese elementare Bewegung, immer wieder Künstler inspiriert hat. Musiker zum Beispiel, die Musik zum Tanzen komponiert haben. Oder auch bildende Künstler, die versucht haben, den Tanz, die Bewegung und die Stimmung in ihren Bildern zu bannen. Einer dieser Künstler ist der expressionistische Maler Max Pechstein. Und damit kommen wir zu einer Ausstellung, die jetzt in der Kunsthalle in Tübingen zu sehen ist, die am Abend eröffnet wurde. Nicole Fritz ist die Direktorin der Kunsthalle Tübingen. Sie hat diese Ausstellung zusammen mit Annika Weiß kuratiert. Frau Fritz, guten Abend.
Guten Abend, Herr Rölke.
Max Pechstein, 1881 in Zwickau geboren. Er war Mitglied der Künstlervereinigung Brücke und der Berliner Sezession. Ab 1908 lebte er in Berlin. Was hat ihn denn am Tanz fasziniert?
Ich glaube, Pechstein war vom Zeitgeist auch beeinflusst. Ich meine, wir sind zu Beginn des letzten Jahrhunderts in einer Zeit, da ist Nietzsche prägend, zurück zu Leib und Leben. Es gibt die Reformbewegung, Ursprung von Vegetarismus und Lebensreform. Und die Bewegung, die Befreiung aus einem wilhelminischen Korsett, die hat sich in vielen Varianten gezeigt. Unter anderem, dass die jugendlichen Künstler hinausgegangen sind in die Natur vor Ort, skizziert haben und den bewegten Körper zum Zentrum ihrer Kunst erklärt haben.
Also eine Befreiung, also eine radikale Attitüde auch?
Ja, es gibt in unserer Ausstellung ein wunderbares Bild, Knabe in der Brandung. Das sieht man förmlich, wie die jungen Leute die Kleider vom Leibe sozusagen über Bord werfen, symbolisch, metaphorisch für die Konventionen des Kaiserreiches. Man will zurück zur Natur, zurück zu dem Leib, zur Emotion, und die Expressionisten haben ihren inneren Emotionen in Farbe und Form zum Ausdruck gebracht, und sie waren eben auch fasziniert vom bewegten Körper, den sie in vielen Bereichen studiert haben.
Körperlichkeit heißt auch Sinnlichkeit, heißt auch Eros.
Absolut. Die Sinnlichkeit als unmittelbarer Ausgangspunkt ihrer Kunst, das war zum Beispiel auch fixiert im Brücke-Manifest. Umso überraschender ist es, dass lange der Körper nicht thematisiert wurde, obwohl die Brücke und Künstler und eben auch Max Pechstein dieses zum ursprünglichen Intention ihrer Kunst gemacht haben.
Max Pechstein ist 1907 nach Paris gereist. War das so etwas wie ein Initiationserlebnis in Sachen Tanz, in Sachen Nachtleben für ihn?
Ja, es war inspirierend für einen jungen Mann, der eher aus einem Arbeitermilieu kommt. Er konnte in die große, weite Welt reisen durch ein Stipendium. Und er hat eben in Paris Einflüsse gehabt, wie Van Gogh. Matisse war sehr inspirierend für ihn. Defoe. Und man sieht diese Einflüsse in seinem ersten Ölgemälde, das er 1909 malt, zum Thema Tanz, der Tanz. Da sieht man eben zwei Frauen in Bewegung, in einem Paartanz. Und es ist nicht mehr so wichtig, wer da dargestellt ist. Oder man sieht auch kaum den Hintergrund, sondern der Fokus ist auf der Bewegung. Diese zwei Körper und die Farben sind sehr vom Defoe inspiriert. Das ganze Bild ist aus den Farben heraus aufgebaut.
Tanz, Ausrufezeichen, das ist der Titel dieser Ausstellung in der Kunsthalle in Tübingen. Und dann als Ergänzung heißt das Bühne, Parkett, Manege, also der Tanz als performative Kunst.
Ja, also spannend bei Max Pechstein ist eben, dass er jetzt nicht nur eine elitäre Haltung hatte, am Ballett interessiert war, sondern eben an peripheren Tanz. Tanzdarstellungsformen wie dem Zirkus, dem Varieté und auch am Ausdruckstanz sehr interessiert war.
Wie muss ich mir das vorstellen? Saß er da im Varieté, im Zirkus und hat skizziert, was er dann später dann auf Gemälden dann fixiert hat?
Ja, also der Schwerpunkt unserer Ausstellung ist eben genau in dieser Unmittelbarkeit der Skizze, der Grafik auch fokussiert. Man hat viele Beispiele dafür in der Ausstellung, wie Max Pechstein vor Ort war und zum Beispiel im Zirkus Sarasani oder im Varieté Apollo Theater saß und mitskizziert hat. Man hat ja noch keinen Fernseher wie heute. Das war die Unterhaltungsform und die Künstler sind ja nicht nur er, sondern die ganzen Expressionisten, Schiele, die anderen sind gerne zu solchen öffentlichen Darbietungen gegangen, um mitzuskizzieren. Und man sieht sehr schön teilweise, wie er erst eine Skizze anfertigt und diese danach später im Studio in Farbe überträgt zu großen Leinwandbildern.
Welchen Stellenwert im Oeuvre haben denn die Tanzbilder von Max Pechstein?
Also ein zeitgenössischer Kunstkritiker hat gesagt, der Tanz ist ein Symbol für den ganzen Pechstein. Pechstein war ein sehr lebendiger Mensch, sehr lebenslustig und er war einfach an dieser Lebendigkeit interessiert, an dem Leben, an dem prallen Leben, das er in vielen Varianten eben immer wieder studiert hat. Er ist ja auch nach Palau gereist, um
in die Südsee.
Auf der Suche nach Ursprünglichkeit hat er die indigenen Tänze dann skizziert. Das war für ihn eine ganz wichtige Phase seines Lebens. Und so war er immer auf der Suche nach dem Leben und hat sich auch dem Leben voll hingegeben und hat sehr gern auch selber getanzt und sich sehr gern verkleidet und war bis zum Schluss immer sehr lebenslustig.
Das erste Gemälde, das Sie in der Ausstellung zeigen, hat Pechstein 1909 gemalt, das letzte, glaube ich, 1951. Wie hat sich denn sein Blick auf den Tanz in diesen gut 40 Jahren verändert?
Am Beginn war er sehr inspiriert von den expressionistischen Tendenzen, vom Ausdruckstanz. Die ersten Skizzen sind noch vom Jugendstil geprägt. Dann kommt der Expressionismus und dann sieht man sehr schön, wie das Großstadtleben Berlin ihn prägt und es eher eine beruhigtere Strichführung gibt. Es ist eher sachlich, sein Stil dann. Tanzdarstellung gibt es in der Tat nur bis zu den 30er Jahren. Danach legen sich auch für Pechstein Schatten über sein Werk. Er wird denunziert, er ist als entarteter Künstler später Diffamierung ausgesetzt und das zeigt sich eben auch daran, dass dann eigentlich keine Tanzdarstellungen mehr in seinem Werk zu finden sind, sondern vor allem noch Stillleben und Landschaften. Dieses letzte Werk, das Sie gerade angesprochen haben, ist eine Erinnerung, eine Hommage an den Palau-Zeit, an die er sich erinnert, weil viele der Werke auch von dort nicht mitgekommen sind, zurückgekommen sind nach Europa, weil sie zerstört wurden. Er musste sie zurücklassen. Und so malt er aus der Erinnerung diese Erlebnisse, die er damals hatte.
Pechstein wurde denunziert, unter anderem auch von Emil Nolde, der ihn als Jude bezeichnet hat, obgleich Pechstein kein Jude war. Das hat sicherlich natürlich auch Spuren hinterlassen bei ihm.
Sehr auch die Tatsache, dass er im Zweiten Weltkrieg zurückkam nach Berlin und sein Atelier zerstört vorfand. Viele Werke haben den Krieg nicht überlebt, viele sind verschollen bis heute. Wir haben auch in der Ausstellung dokumentiert, dass viele Tanzdarstellungen bis heute verschollen sind. Dennoch, im Vergleich zu anderen Künstlern hat er weiter, er hat auch wieder an der Akademie gelehrt, er hat weiter gemalt und hat sich immer ausgedrückt bis zum Schluss seines Lebens.
Die Ausstellung ist in Zusammenarbeit mit den Kunstsammlungen Zwickau entstanden, Frau Fritz. Wie ist es dazu gekommen?
Ich habe bereits 2015 eine Ausstellung gemacht, wo Körper im Mittelpunkt stand, Körperfarbe Licht. Habe dort auch Alexander und Julia Pechstein, die bis heute sich für das Werk, die Enkel Pechsteins, sehr einsetzen, kennengelernt. Und Frau Petra Lewey von den Kunstsammlungen Zwickau, mit ihr habe ich dann gesprochen. Und als sie mir von der Idee erzählte, sie wollte zum ersten Mal Pechstein und den Tanz wissenschaftlich aufarbeiten, habe ich gesagt, das würde ich gerne auch in Tübingen zeigen. Mein Schwerpunkt in Tübingen ist aber, und deswegen ist es eine Kooperation von beiden Häusern, mein Schwerpunkt ist der Expressionismus, den wir hinzugefügt haben. Und mir war es auch wichtig, die Inspiration des Ausdruckstanzes, die enge Verbindung von Tanz und Kunst dieser Zeit auch in der Ausstellung zu dokumentieren. So haben wir eben auch Mitschnitte von sehr frühen Tanzdarstellungen in der Ausstellung.
Bis Mitte März zu sehen, diese Ausstellung Tanz, Max Pechstein, Bühne, Parkett, Manege in der Kunsthalle Tübingen. Nicole Fritz war das, die Direktorin der Kunsthalle. Sie hat die Ausstellung zusammen mit Annika Weiße kuratiert. Frau Fritz, Dankeschön.
Vielen Dank, Herr Röcke.
Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Das Münchner Haus der Kunst ist eines der wichtigsten Avantgarde-Museen in Deutschland. Seit einem Monat weiß man, wer es künftig leiten wird. Andrea Lissoni, nämlich bislang Chefkurator an der Tate Modern in London. Jetzt ist im Haus der Kunst die letzte Ausstellung zu sehen, die sein inzwischen verstorbener Vorgänger Okwui Enwesor noch angestoßen hatte: Innenleben. Arbeiten sind zu sehen von vier zeitgenössischen Künstlerinnen. Das gemeinsame Thema, das Verhältnis zwischen Innen und Außen. Tobias Krone über dieses Innenleben im Münchner Haus der Kunst.
Einen Nazi-Bau schön zu finden, so etwas geht eigentlich nicht. Gar nicht einmal nur aus geschichtsethischem Bewusstsein, sondern rein ästhetisch. Das Münchner Haus der Kunst, einst Hitlers Idealmuseum, ein klotziger, säulenbewehrter Riegel aus Granit und Kalkstein, verschlingt die Besucherin förmlich mit seinen unmenschlichen Proportionen. Und dennoch staunt man nun im Treppenhaus am Eingang der Ausstellung Innenleben über die neue Aura eines dezenten Schicks. Von der Decke hängen an vergoldeten Streben auf Brusthöhe gläserne Lampen aus rechteckigen, handgeblasenen Glasröhren, die alles in ein warmes Licht hüllen. Mit ihnen erinnert die portugiesische Künstlerin Leonor Antunes an Werke des italienischen Modernisten Carlo Scarpa. Alles andere als ein Faschist.
Es ist natürlich auch interessant, dass gerade in den 20er, 30er Jahren ähnliche Architektur entstanden ist, die natürlich dem Zeitgeist einfach zuzuschreiben war und nicht unbedingt der politischen Haltung. Und ich denke, das ist durchaus eine Qualität, die Leonors Arbeit hier mitbringt, dass sie eigentlich auf eine sehr subtile Art und Weise architektonische oder innenarchitektonische Details herausarbeitet.
Anna Schneider hat die Ausstellung Innenleben kuratiert, die vier Gegenwartskünstlerinnen versammelt. Angelehnt an die Interieurmalerei des 17. Jahrhunderts widmen sie sich heutigen künstlerischen Konzeptionen, die das Innere mit dem Außen in Beziehung setzen, auf ganz unterschiedliche Art und Weise.
Hier an dieser Seite beziehe ich mich auf die deutsche Architektur- und Handwerksausstellung, die im Haus der Kunst im Dritten Reich hier stattgefunden hat, wo so verschiedene Interieurs dem Publikum vorgestellt wurden, unter anderem auch die Original-Essgruppe von Adolf Hitler, wo er so sein Essen einnimmt.
Henrike Naumann, Jahrgang 1984, führt durch ihre Rauminstallation, die ein wenig wirkt wie ein Möbelhaus. Der Teppichboden ist beige und weich. Eine Sofagarnitur in Eiche, die Hitlers Innenarchitektin Gerdi Trost fürs Haus der Kunst entworfen hat, steht neben einem lila Plüschsofa inklusive Kuschel-Milka-Kuh. In diesem Jahr hat Henrike Naumann mit Wohnzimmermobiliar aus den 90ern vor allem die deutsche Wiedervereinigung aufs Korn genommen. Hier setzt sie sich mit dem NS-Erbe von Design auseinander.
Was können uns die Möbel jetzt noch erzählen über Ideologie? Was erzählt das Design? Wie böse kann Design sein oder wie laden wir das auf?
Auch der Innenraum kann hochpolitisch sein. Nur manchmal ist gar nicht so klar, was innen und was außen ist. Damit beschäftigt sich die Malerin Adriana Varejão. Sie imitiert malend den Stil der Kachelbilder, die im Portugal des 17. Jahrhunderts den Kolonialismus als Kampf gegen die indigene Bevölkerung im heutigen Brasilien bebilderten, die damals als Menschenfresser galten. Dieses Gemälde heißt Vorschlag des Katechismus. Es spielt ironisch mit der Idee des christlichen Abendmahls, da hier ja der Körper Christi von den Menschen ganz wörtlich verspeist wird. Die Kirche hat das ja auch während der Eroberungen gelehrt. In der Bibel steht ja: Wenn ihr von meinem Leib esst und von meinem Blut trinkt, bin ich in euch und ihr in mir. Tatsächlich ist diese Idee zentral. Nicht nur für das Werk Adriana Varejaos, sondern auch für die postkoloniale Emanzipationsbewegung Brasiliens. Statt das Fremde wegzuschieben, das Fremde fressen, riet der brasilianische Intellektuelle Oswald de Andrade in seinem anthropophagischen Manifest. Anstatt wie in europäischen Staaten das Andere immer vom Eigenen zu trennen, sollte der brasilianische Nationalismus des frühen 20. Jahrhunderts alle Einflüsse in sich vereinen. Mit diesem Gedanken kennt sich auch Njideka Akungili Crosby zwei Räume weiter aus. Egal in welcher Kultur sich die nigerianisch-US-amerikanische Malerin aufhält, sie nimmt ihre Prägungen immer mit sich in ihren großen Acrylgemälden. Ich mag es wirklich, zurückzugehen zu den Orten, die du kennst, zu den Orten des häuslichen Lebens, das sich mit meinem Arbeiten überlagert. Und zum Beispiel dieses Leben mit meinem Mann, mit anderen oder der Welt zu teilen. Wie Fototapeten ergeben dabei Fotos aus ihrer Kindheit, aus Zeitungen und Wahlkämpfen eine Art Textur über die Flächen der Innenräume, in die Njideka Akungili Crosby ihre realistischen Beziehungsszenen hineinmalt. In atemberaubender Mimik und Lichtkomposition. I Still Face You von 2018 zeigt Crosbys Familie, die skeptisch ihren hilflos dreinblickenden Schwiegersohn empfängt. Im Hintergrund trifft die Inneneinrichtung ihrer nigerianischen Kindheit auf die amerikanische Architektur. Wenn hybride Identitäten wie Njideka Akungili Crosby keinen Ort mehr ihre Heimat nennen, so gibt ihnen doch die Erinnerung an die Vergangenheit einen Halt.
Innenleben bis Ende März in München ist diese Ausstellung zu sehen im Haus der Kunst. Tobias Krone berichtete.
Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Der YouTuber Riso hat im Frühjahr die CDU kalt erwischt. Er hatte ein Video produziert mit dem reißerischen, manche sagen auch größenwahnsinnigen Titel »Ich zerstöre die CDU«. Darin hat er die Partei massiv kritisiert und die CDU hatte tagelang nicht gewusst, wie sie auf diesen Frontalangriff reagieren sollte. Mehr noch, sie hat gar nicht mal begriffen, wie viel medialen Sprengstoff dieses Video enthielt. Riso, so wurde damals behauptet, sei ein Sprachrohr der Generation Internet. Und wer Sprachrohr ist, so müsste man meinen, repräsentiert auch die Generation. Doch tut er das? Jetzt sorgt der YouTuber für neue Schlagzeilen, weil er ein Spiel gespielt hat, Kiss, Marry, Kill. Hochtourig erklärt er hier, worum es geht.
Okay, ich habe hier ganz hervorragende zwei Gäste. Zum einen ist das der Julian Bam, zum anderen ist das der Tuttle. Und mit den beiden werde ich jetzt ein Spiel spielen. Und zwar ist das Kiss, Marry, Kill.
Menschenverachtend, aber lustig.
Oberflächlich, es ist nicht menschenverachtend, aber es macht Spaß. Der liebe TJ, der hat uns hier ganz viele Namen reingeschrieben. Das heißt, wir können jetzt reihum da reingreifen und uns einen Zettel ziehen. Und dann müssen wir sagen, ob wir die Person dann Kiss, Marry oder killen wollen. Mit Kiss ist eigentlich für gemeint, ne? Nur, dass das klar ist.
Menschenverachtend, aber lustig. Was soll man dazu sagen? Erstmal wollen wir hier nichts dazu sagen, sondern hören, wie die drei YouTuber dann das Spiel gespielt haben und wie sie dabei sich auch über die schwangere YouTuberin Bibi unterhalten haben.
Shirin David, eine Nummer, Bibi, kill.
Bibi ist schwanger gerade, ne?
Ist sie gerade wieder schwanger?
Shit, ja. Stimmt, ich kann auch keinen Schwanger kennen.
Und ein bisschen Muttertöter.
Alter, ich genau.
Kille
Double Kill.
Ey, das kannst du nicht machen.
Jim. Nein, natürlich nicht. Deswegen, ich ändere meine Meinung jetzt auch.
Also tötest du wen?
Mit Baby kann ich doch keine Nummer schieben. Die wird gerade zweifache Mutter.
Hä, na und? Ey.
Riso, wirklich.
Ich muss Bibi heiraten.
Ja, aber wie? Man darf doch mit Müttern
spielen.
Wieso sollte man denn mit Müttern nicht mehr?
Wir haben gesagt, das ist in der Situation.
Kiss, Marry, Kill. Was für Alternativen? Küssen, heiraten oder töten? Von seinen Fans hat Riso viel Zustimmung bekommen, doch die Aufregung im Netz ist groß. Ist das nur ein Spiel oder ist das Sexismus pur? Ein Kommentar von Azadeh Peshmen.
Menschenverachtend, aber lustig, sagt der YouTuber Tuttle, der neben Riso sitzt, gleich zu Beginn des Videos. Haha, selten so gelacht. Mit dieser Ankündigung scheint es so, als konnten die drei Herren auf der Couch die Kritik, die vor allem auf Twitter auf sie einprasselt, schon vorhersehen. Das macht es aber leider nicht besser, denn die Frage, wer über menschenverachtende Inhalte lachen kann, die ist ziemlich schnell beantwortet. Diejenigen, denen ein Mindestmaß an Humanität fehlt. Kurz nach dem Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen ein Video zu veröffentlichen, in dem darüber gelacht wird, wie man YouTuberinnen wie zum Beispiel Shirin David umbringt, ist in der Tat nicht lustig, sondern schlicht geschmacklos. Nicht, dass dieses Video an jedem anderen Tag weniger frauenverachtend und gewaltverherrlichend wäre, aber die vielen Stimmen zu überhören, denen am 22. November regelmäßig besonders viel Gehör geschenkt wird, die laut werden und Maßnahmen fordern, Frauen besser vor Gewalt ihrer Partner und Ex-Partner zu schützen, dazu gehört schon eine ziemlich große Portion Ignoranz. Natürlich ist das Format Kiss, Marry, Kill nicht neu. Auch Sexismus unter den YouTubern ist es nicht. Die YouTuberin und Produzentin Marie Meinberg hat schon vor einigen Jahren einen Artikel zu genau dieser Problematik auf weiß.de veröffentlicht. Er trägt die Überschrift »Die deutsche YouTube-Szene ist sexistischer als jede Mario-Bart-Show« und beschreibt ziemlich genau das Weltbild, das einer jungen Zielgruppe vermittelt wird, nennt YouTuber mit großer Reichweite, die Frauen zum Objekt degradieren. Der Text ist schon ein paar Jahre alt, ist aber aktueller denn je. Dass sich seitdem kaum etwas geändert hat, ist ein Armutszeugnis für eine Gesellschaft, die sich als progressiv versteht. Und ja, nach wie vor kann, muss man sogar YouTuber kritisieren, deren Frauenbild rückständig und patriarchal ist. Wer austeilt, muss auch einstecken können. Und im besten Fall führt das dazu, Kritik auch annehmen zu können. Dazu gehört vor allem eines: selber denken. Das Gesprächsangebot von Rezo, das er einer seiner Kritikerinnen auf Twitter gemacht hat, ist zwar ganz nett, aber auf welcher Basis soll so ein Gespräch stattfinden, wenn nicht mal der Minimalkonsens gegeben ist? Der Respekt vor Frauen. Dazu gehört es selbstverständlich auch, keine frauenverachtenden Inhalte ins Netz zu stellen. Auf die Argumente, die Rezo in so einem Gespräch anführen würde, wäre ich aber trotzdem sehr gespannt.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
4 Tage nach dem Juwelendiebstahl von Dresden haben die Kriminaltechniker ihre Arbeit im grünen Gewölbe beendet und das Museum wieder freigegeben, allerdings noch nicht für die Besucher. Die könnten erst wiederkommen, wenn die immensen Schäden, die die Einbrecher hinterlassen hätten, repariert seien, erklärten die staatlichen Kunstsammlungen in Dresden. Wann das sein wird, sei noch unklar. Auf die gestern ausgesetzte Belohnung von 500.000 Euro für Hinweise auf die Täter gab es laut Staatsanwaltschaft noch keine Reaktion. Für heute hatte die Klimabewegung Fridays for Future zu weltweiten Kundgebungen aufgerufen. Der Porträtfotograf Jim Rakete hat die jugendlichen Demonstranten und ihre Aktivisten einige Wochen begleitet und einen Dokumentarfilm über sie gedreht. Der Titel heiße schlicht Now, jetzt, weil wir alles, was wir tun müssen, jetzt tun müssten, sagte Rakete im Deutschlandfunk Kultur. Besonders wichtig sei ihm der Teil des Films, in dem die jungen Menschen trotz ihrer beginnenden Zweifel beschließen, weiter für ihre Zukunft zu kämpfen.
Den Teil des Films finde ich ganz unglaublich, auch bei den Wissenschaftlern, wo dann der Nobelpreisträger Yunus in die Kamera sagt, der Mensch sei seine Hoffnung. Der Mensch ist wie gemacht für alle Herausforderungen. Der kriegt alles in Griff, solange er die Gefahr, die ihn umgibt, kapiert. Und das ist die Kernfrage, kapiert er die?
Zum 250. Geburtstag von Ludwig van Beethoven werden in Deutschland im kommenden Jahr rund 1000 Konzerte, Opernaufführungen, Festivals und Ausstellungen veranstaltet. Das kündigte Kulturstaatsministerin Grütters in Berlin an. Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Laschet sagte, Beethovens Geburtsstadt Bonn, wo der Komponist bis zu seinem 22. Lebensjahr lebte, spiele im Gedenkjahr eine besondere Rolle. Es wird offiziell am 16. Dezember in Bonn eröffnet. 7 Leihgaben aus dem Alten Museum Berlin sind seit heute auf dem Weg zu einer Ausstellung, um die lange Jahrzehnte verschollene Skulptur Viktoria von Calvatone nach St. Petersburg. In der dortigen Eremitage wird die 1,70 Meter hohe vergoldete Bronzeskulptur aus der römischen Kaiserzeit vom 8. Dezember bis zum 8. März im Zentrum einer Ausstellung stehen. Die Objekte aus Berlin haben einen Bezug zu Viktoria. Die Figur aus einstmals Berliner Beständen war vor 3 Jahren in St. Petersburg entdeckt worden. Seit Kriegsende galt sie als Verlust. Nach mehrmonatiger Sanierung leuchtet der historische Eingangsbereich des Doms in Speyer in neuem Glanz. Bis auf das Fresko und kleinere Reste seien die Arbeiten in der Vorhalle abgeschlossen, sagte Domdekan Christoph Kohl. Mit 890.000 Euro seien die Kosten im vorgesehenen Rahmen geblieben. Der Raum im Westen des UNESCO-geschützten Sakralbaus gilt als zeitgenössisches Gesamtkunstwerk mit einem detailreichen Gewölbe sowie Reliefs und Skulpturen. Die Sanierung ist den Organisatoren zufolge die erste Instandsetzung in größerem Maßstab seit der Fertigstellung 1858.
Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Jetzt kommen wir zu 2 Themen, die aus historisch ganz unterschiedlichen Zusammenhängen zeigen, wie viel Leid Menschen anderen Menschen zufügen können. 2 grausame Themen. Über Millionen Hungertote in der Ukraine in den 30er Jahren werden wir nachher noch sprechen. Doch jetzt zu einem Unrecht, das Deutschland noch ganz direkt zu schaffen machen sollte. Die deutsche koloniale Vergangenheit, das Erbe und das postkoloniale Unrecht. Dazu gab es heute ein Symposium in Berlin in der Akademie der Künste. Christiane Habermals berichtet.
Die Akademie der Künste am Pariser Platz, direkt am Brandenburger Tor, ist heute Abend umringt von Demonstranten. Fridays for Future is all around. Von draußen tönen Sprechchöre und Polizeidurchsagen herein. Drinnen wird über Recht und Gerechtigkeit gesprochen und die Schwierigkeit, koloniales Unrecht und Völkermord mit den Mitteln des Rechts aufzuarbeiten. Dass das eine durchaus mit dem anderen zu tun hat, darauf weist heute nicht nur Joshua Castellino hin, der aus Indien stammende Direktor der Minority Rights Group International und Rechtsprofessor an der Middlesex University in London. Denn die heutige wirtschaftliche und ökologische Ausbeutung vieler Länder der Welt durch die westlichen Industriestaaten sei nichts anderes als die Fortführung der Kolonisierung mit anderen Mitteln. Bereits 1884 auf der Afrika-Konferenz in Berlin, auf der Europa Afrika wie einen Kuchen unter sich aufteilte, seien dafür bereits die Weichen gestellt worden.
But this is a source of hope, colleagues.
Aber da ist auch Grund für Hoffnung. Wir sind heute hier am selben Ort, mit Massenprotesten draußen vor der Tür, die jedem ins Bewusstsein bringen, was uns diese Ausbeutung gebracht hat. Machtlosigkeit, das ist das verbreitetste Gefühl, das die Nachfahren des Genozids an den Herero und Nama heute empfinden. Ohnmacht auch angesichts der Schwierigkeit, mit Rechtsmitteln Gerechtigkeit zu erfahren. Mehrmals sind Herero und Nama mit ihren Klagen auf Entschädigung für den an ihnen verübten Völkermord vor Gerichten in den USA gescheitert. Das aktuelle Verfahren in New York geht zwar in die nächste Instanz, hat aber wenig Chancen auf Erfolg. Bis heute hat es weder eine Entschädigung noch eine Entschuldigung gegeben für das erlittene Leid. Das Land, das ihren Vorfahren geraubt wurde, ist noch immer zum größten Teil in der Hand von weißen, deutschstämmigen Farmern, während die früheren Landbesitzer in großer Armut leben. Wo liegen die Grenzen des Rechts? Warum taugt es so wenig, um koloniales Unrecht aufzuarbeiten? Das ist die Frage, an der sich heute Abend internationale Juristen, Künstler und Vertreter der Opfergruppen abarbeiten. Und die Frage ist komplex. Denn das Recht ist nicht neutral, legt Castellino dar. Es war lange vor allem ein Instrument der Mächtigen, um ihre Interessen zu schützen. Und bis heute gibt es viele Kontinuitäten. Etwa im Naturschutzrecht.
In the Congo. In the Congo Basin, the oldest part of Africa.
Das Kongo-Becken, der älteste Teil Afrikas, die Wiege der Zivilisation, war bewohnt von Menschen, die sie als Pygmäen kennen. Sie wurden gerade aus dem Kongo-Becken geworfen, weil es seit kolonialen Zeiten ein Naturreservat ist. Dabei war es nur eine exklusive Zone, wo König Leopold Elefanten jagen konnte. Aber wir haben das im 21. Jahrhundert geerbt. Die Pygmäen waren nicht diejenigen, die die Natur zerstört haben. Sie haben in Harmonie mit ihr gelebt.
It's also a shame that we as lawyers have to talk about the decolonization of law.
Es ist eigentlich beschämend, dass wir als Anwälte über die Dekolonisierung des Rechts sprechen müssen. Man sollte meinen, dass das 70 Jahre nach der Erklärung der Menschenrechte kein Thema mehr sein sollte, sagt auch Menschenrechtsanwalt Wolfgang Kalek. Und geht es um das Thema postkoloniale Gerechtigkeit, dann geht es immer auch um die Landfrage. Mehrere Landkonferenzen hat es in Namibia schon gegeben, um die Frage der Landumverteilung zu klären. Doch das größte Problem liege in der namibischen Verfassung, erklärt der namibische Völkerrechtler John Nakuta. Sie war nach der Unabhängigkeit 1990 in nur 2 Monaten geschrieben worden, unter dem starken Einfluss der westlichen Industriestaaten. Der Begriff des kollektiven Landes der Vorfahren, wie er für Afrikas Kultur und Geschichte prägend war, kommt dort bezeichnenderweise nicht vor.
Our Constitution, as I said, overemphasized.
Unsere Verfassung überbetont den Schutz des Privateigentums und ist auffallend still beim Thema Rückgabe des Landes unserer Vorfahren. So bleibt viel Frustration und Wut. Ein afrikanischer Mann aus dem Publikum kann nicht an sich halten. Es sei doch eine Zeitverschwendung, mit Europäern über Gerechtigkeit zu sprechen, ruft er. Die meisten wüssten sehr gut, was sie den Afrikanern angetan hätten. Und es sei ihnen egal.
Let us be truthful to ourselves and stop wasting time and energy. Europeans don't see other people as human beings.
Und Sima Leupert, Vertreterin der Lama Traditional Leaders Association, beschreibt sehr eindrücklich den Leidensweg ihrer beiden Ur-Urgroßmütter, die nach der Kapitulation der aufständischen Lama auf die Haifischinseln deportiert worden waren. Und fragt am Ende:
So many lawyers and highly learned people are sitting here today.
So viele Anwälte und Rechtsexperten sind hier versammelt. Vielleicht kann mir jemand erklären, wie es möglich ist, dass mir mein Recht auf Entschädigung und Gerechtigkeit versagt wird. Warum weigert sich die deutsche Regierung, mit mir an einem Tisch zu sitzen und mir zuzuhören? Die Mittel des Rechts sind begrenzt, räumt am Ende die Völkerrechtlerin Alexandra Kämmerer ein. Aber es gäbe auch Anlass zu hoffen, dass sich etwas bewegt. Auf vielen wissenschaftlichen Ebenen sei ein Diskurs angelaufen, wie das Recht weiterentwickelt werden könne. Eine wichtige Debatte. die einen dennoch am Ende etwas ratlos zurücklässt und in der Erkenntnis bestätigt, dass noch ein weiter postkolonialer Weg zu gehen ist, bis Recht und Gerechtigkeit sich ein wenig mehr annähern.
Christiane Habermals über das Berliner Symposium zum kolonialen Erbe und der Dekolonisierung des Rechts.
Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Die Ereignisse waren ungeheuerlich und trotzdem ist das, was Anfang der 30er Jahre in der Ukraine geschah, kaum bekannt. Mehrere Millionen Menschen sind dort damals gestorben, weil sie nichts zu essen hatten. Sie sind elend verhungert. War diese Hungersnot zu vermeiden? War sie zynisches, menschenverachtendes Kalkül vielleicht? Holodomor, Tod durch Hunger, nennen die Ukrainer dieses entsetzliche Geschehen. Heute wurde daran in Berlin öffentlich erinnert, ein historisches Erinnern mit aktuellen politischen Implikationen. Und darüber möchte ich nun mit Thomas Franke sprechen, der zu mir ins Studio gekommen ist. Guten Abend.
Guten Abend.
Noch nicht mal die Zahl der Millionen Toten ist geklärt. Warum wissen wir denn so wenig über diesen Holodomor?
Ja, er fand 1932, 1933 statt. Und das war natürlich eine Hochzeit des Stalinismus. Es gibt wenig Aufzeichnungen, es gibt keine individuellen Gräber. Totenscheine wurden damals gefälscht. Und anschließend wurde das Ganze zum gefährlichen Wissen in der Sowjetunion, aber auch in der DDR zum Beispiel. Und der Botschafter, der ukrainische Botschafter zurzeit in Berlin, Andrei Melnik, ist 1975 geboren. In der Zeit also, als es noch verboten war, über den Holodomor überhaupt was zu wissen.
Das wurde unter Strafe gestellt, über den Holodomor überhaupt zu reden. Diese Tragödie betraf fast jede Familie und das, was man so zu hören bekommt von den Überlebenden, sind immer weniger, da gehen Haare zu Bergen.
Das wurde heute Abend auch sehr deutlich, als Schauspieler die überlieferten Ereignisse vorgetragen haben. Also da geht es um Fälle von Kannibalismus, die so weit gingen, dass eine Mutter ihre Kinder geopfert hat, um den Mann zu retten, um dann wieder Kinder zeugen zu können. Da kriegt man eine Gänsehaut, finde ich. Ja. Es gab diesen unglaublichen Terror gegen die Bauern. Holodomor ging so. Es gab wahnsinnig hohe Abgabequoten, die die Bauern nicht einhalten konnten, die Kollektivierten. Und wer sie nicht einhielt, war ein Feind der Sowjetunion, ein Verräter, ein Konterrevolutionär, ein Kulak, was auch immer. Den Bauern blieb also nur übrig, zu verhungern. Dann kamen Kontrollen. Wenn die Bauern noch lebten, hieß es, ihr habt was versteckt. Und damit waren sie kriminell. Also gestorben wurde so oder so. Dazu kam, das Gebiet war abgeriegelt und die Leute konnten nicht fliehen.
Also ja, zynisches Kalkül. Diese
extrem zynisch, widerlich.
Das in Kauf zu nehmen oder sogar zu verursachen. Herr Franke, schildern Sie doch das, was Sie heute in Berlin erlebt hatten. Ich hatte schon gesagt, da gab es eine Mahnwache, da gab es Veranstaltungen.
Es gab eine kleine Mahnwache am Bahnhof Zoo, da waren vielleicht 10 Teilnehmer, das war eher schlapp. Aber abends, dann gab es in der Kirche diese Performance mit Texten über den Holodomor, angelehnt an ein Buch von Anne Applebaum, Der rote Hunger ist vor kurzem erschienen, ist so ein Opus Magnum, denke ich, über den Holodomor. Und da waren dann auch über 200 Leute und das war recht eindrucksvoll und sehr bewegend.
Was beeinflusst oder was bewegt die Menschen, zu so einer Veranstaltung dann auch hinzugehen? Ist es ja die Ukraine, die versucht, sich selbst zu behaupten als Kulturnation?
Ja, genau darum geht es den Ukrainern. Also es sind natürlich vor allen Dingen Ukrainer da. Der Holodomor hat in der deutschen Öffentlichkeit relativ wenig Platz bisher. Aber die Ukrainer leiden nach wie vor unter der Diktion aus Moskau, wie seit Jahrhunderten. Da geht es darum, dass behauptet wird, es handele sich um eine minderwertige Kultur, um eine minderwertige Sprache. Es gab in der Stalinzeit den Versuch, die ukrainische Kultur zu tilgen. Die Intelligenzia wurde fast vollständig vernichtet. Und zum Beispiel der Botschafter sagt, dass die Ukrainer heute noch darunter leiden, die gesamte Gesellschaft, dass ihnen die Intelligenzia weggebrochen ist. Zum Beispiel die deutsche Slawistik hat jahrelang die Diktion aus Moskau noch während der Sowjetunion befolgt. Und es gab kaum Ukrainistik. Es gab kaum im Fach Geschichte Arbeiten über die Ukraine. Und selbst aufgeklärte Russen heute halten die Ukraine noch für minderwertig und die Ukraine.
Jetzt gibt es eine Petition im Deutschen Bundestag, und zwar eine Petition, die den Holodomor als Völkermord anerkannt wissen will. Was erwarten sich denn die Initiatoren davon?
Na, da geht es vor allen Dingen um Aufmerksamkeit, den Holodomor an eine breite Öffentlichkeit zu rücken. Ich finde es grundsätzlich problematisch, so etwas in Parlamenten zu diskutieren. Ist das ein Völkermord gewesen oder eher nicht? Das ist der Job von Historikern. Aber das ist manchmal halt nötig. Das Parlament ist halt auch ein Ort für Diskussion und auch für solche. Aber auch da gibt es interessante Parallelen, wenn wir uns die Diskussion um die Petition angucken, zu den 30er Jahren nämlich. Damals war sehr wohl bekannt, was die Sowjetunion in der Ukraine anrichtet. Und aus Großbritannien hieß es damals zum Beispiel, dass man das doch besser nicht veröffentlichen möchte, um den Beziehungen zur Sowjetunion nicht zu schaden. Und wenn man heute mit Botschafter Melnik spricht, dann klingt das da wieder raus.
Einer der größten Schwierigkeiten war und ist nach wie vor die, dass man politisch natürlich versucht, das Verhältnis zu Russland, das sowieso belastet ist wegen des Krieges in der Ostukraine und der Annexion auf der Krim, dass man eben versuchte, dieses Verhältnis nicht weiter zu belasten.
Soweit also der ukrainische Botschafter. Herr Franke, wie ist denn die offizielle russische Sichtweise jetzt zu diesem Thema?
Na, in russischen Geschichtsbüchern kommt das nach wie vor nicht vor. Gar nicht. Dann kommt dazu, der Stalin-Kult wurde reaktiviert. Da ist kein Platz für Negatives über die Sowjetunion zurzeit. Und ich finde das immer wieder extrem schwer nachvollziehbar. Warum auch Russland nicht einfach sagt, naja, das war die Sowjetunion, wir sind heute aber das unabhängige Russland und wir sind stolz drauf, uns vom Joch der Sowjetunion befreit zu haben. Stattdessen gibt es da so eine Verliererstimmung und so ein bisschen Opferkult. Die Ukrainer hingegen, die sind voller Energie eigentlich und sagen, ja, wir haben uns von der Sowjetunion befreit und wir sind wieder stark und wir müssen uns unabhängig machen von allem, was aus Moskau kommt.
Das historische Erinnern also an diesen Holodomor. Was folgt daraus aktuell für die politische Agenda?
Man muss sehr genau hinschauen, wenn man über die Ukraine redet, weil da ist extrem viel alte und neue Propaganda im Topf. Wenn man sich zum Beispiel mal anguckt, die Ukraine hatte innerhalb von 10 Jahren, 2004 und 2014, demokratische Revolutionen. Menschen auf der Straße, die Demokratie, Menschenrechte, Freiheit, Selbstbestimmung gefordert haben. Innerhalb einer Generation, ja, das ist äußerst selten, dass so etwas so schnell passiert. Und wieder kam es zu Störfeuern aus Moskau. Ja, es sei ein Putsch gewesen, da seien Faschisten an die Macht gekommen und Russland müsse Europa erneut vom Faschismus befreien. Und das ist natürlich Quatsch, denn es war erstens nicht Russland, sondern die Sowjetunion, die Europa vom Faschismus befreit hat, unter anderem. Und das Schlachtfeld des Zweiten Weltkriegs war vor allem die Ukraine. Das heißt, wenn wir auch heute über deutsche Verantwortung reden, an der Stelle kann man mal beweisen, etwas begriffen zu haben, finde ich, und diese Verantwortung dann auch gegenüber der Ukraine wahrnehmen.
Holodomor, Tod durch Hunger in den 30er Jahren in der Ukraine. Das Erinnern daran heute in Berlin, die historischen und politischen Hintergründe, hat uns Thomas Franke erläutert. Dankeschön.
Ich habe zu danken.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturpresseschau.
In der nächsten Woche hat die SPD endlich zwei neue Vorsitzende. Ob es der Volkspartei im freien Fall danach besser gehen wird, weiß allerdings noch keiner. In der Taz ist folgender Satz über sie zu lesen: Ihre Programm- und Ideenlosigkeit ist so groß geworden, dass sie zwar noch eine Grundwertekommission besitzt, die für eine ferne Zukunft wieder eine Art Programm erfinden soll, im Übrigen aber mangels irgendeines Gedankens, der mit ihrer Vergangenheit zusammenhinge, Meinungsforschungsinstitute beauftragt hat, herauszufinden, wo gegebenenfalls noch Wähler zu finden wären, die für sie stimmen könnten. Das einzig Erstaunliche an diesem Satz ist, dass er aus dem Jahre 1985 stammt, obwohl er doch die SPD-Probleme von heute formuliert. Geschrieben hat ihn Walter Böhlich, der von 1979 bis 2001 eine Kolumne im Satiremagazin Titanic hatte, deren gesammelte Texte jetzt im Verbrecherverlag erschienen sind und die laut Thomas Schäfer gut gealtert sind. Was Gerhard Matzig in der Süddeutschen Zeitung von der heutigen SPD zu berichten hat, könnte auch aus einem Satiremagazin stammen, ist aber die pure Realität. Denn es lädt der SPD-Unterbezirk München-Stadt für den 4. Dezember in die Amore-Bar zum Speed-Dating für den Stadtrat ein. Aus Liebe zu München solle sich dann das Volk in lockerer Atmosphäre jenen Kandidaten minutenweise nähern, die für die SPD in den Münchner Stadtrat ziehen wollen. Es mag ja sein, dass man zufällig beim Über-die-Stühle-Rücken des Speed-Datings seine große Liebe findet, aber ob man so wirklich Wähler zurückgewinnt? Wie man seine Zeit als Dichter verbringt, diese Frage stellt Leander Steinkopf in der Tageszeitung Die Welt. Die Antwort lautet, es wird geschuftet. Von zeitgenössischen Klappentexten und Autoren-Selbstdarstellungen ist das unintellektuelle Malochen nicht wegzudenken. Teilweise in länglicher Listenführung wird dort die ganze undichterische Erwerbsbiografie aufgefahren. Tätigkeiten als Hostess, Simulationspatientin oder Tellerwäscher, Nachtwächter oder Imbissaushilfe. Außerdem hat Steinkopf, der selber bisher Theaterstücke, Erzählungen und Sachbücher veröffentlichte, bei der Literaturkritik einen Hang zum dicken Buch erkannt. Wenn man etwa den Deutschen Buchpreis betrachtet, scheint es eine untere Fleißgrenze von 350 Seiten zu geben, die nur selten gerissen, jedoch oft weit übersprungen wird. Steinkopf wirft den Autorenhang zur niederen Arbeit und die Kritikerliebe zur dicken Schwarte in einen Topf und kommt dann zu folgendem Ergebnis. Nicht die Muse, sondern einzig die Mühe zählt. Geküsst wird nicht mehr bloß geschwitzt. Nicht den Sein gibt's der Herr im Schlaf, sondern schaffe, schaffe, Häusle baue. Arbeitsethik statt Geniekult. Aber es ist verständlich, wenn die Kritik immer häufiger klagt, dass ihr die Kriterien davon schwimmen, dann ist harte Arbeit fester Boden. Eine neue Arbeit hat die aktuelle Nummer 78 der Weltrangliste im Tennis, Andrea Petkovic, gesucht und gefunden. Nach dem Eiskunstläufer Rudi Zerne und der Schwimmerin Christine Otto wird auch sie für das ZDF moderieren. Neu ist eigentlich nur, dass die 32-Jährige auch im nächsten Jahr neben der ZDF-Sportreportage noch Weltklasse-Tennis spielen will. Joachim Huber hebt im Berliner Tagesspiegel auch noch hervor. Im Bildermedium Fernsehen gehört das Outfit zu den wichtigen Fragen. Nichts Schwarzes, nichts Weißes, nichts Kleingemustertes wurde ihr vom Sender geraten. Trainingsanzug geht gar nicht. Petkovic sagte, sie habe schon eine ungefähre Idee, schreibt Huber. Rudi Zerne wurde das vor seiner ersten Moderation sicher nicht gefragt. Die Kleiderabseitsfalle hat also im Tagesspiegel zugeschnappt.
Der Blick in die Feuilletons war das von Gregor Sander. Soweit unser heutiges Fazit mit Eckart Rölke am Mikrofon. Ich danke für Ihr Interesse. Guten Abend.